Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
We are determined to stop it.
Wir sind entschlossen, den Putsch zu stoppen. Aber wir von ECOWAS werden den Verschwörern des Staatsstreichs nicht sagen, wann und wo wir das tun werden. Das wird operational von den nationalen Staatschefs der Mitgliedsländer entschieden.
Heads of State.
Das war die unmittelbare Reaktion der Westafrikanischen Wirtschaftsunion ECOWAS auf den Putsch des Militärs in Niger. Vor 3 Wochen, am 26. Juli, hat das Militär den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt und die Macht übernommen. Seitdem gibt es hinter den Kulissen diplomatische Bemühungen und vor den Kulissen Kriegsdrohungen.
La CEDEAO étant impersonnelle.
Da ECOWAS keine konkrete Person ist, wird jede Aggression und jeder Versuch dieser Organisation, den Staat Niger anzugreifen, zur Folge haben, dass wir, die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte von Niger, sofort und unangekündigt jedes ihrer Mitglieder angreifen, mit Ausnahme der uns freundlich gesinnten Staaten.
So die Reaktion des nigrischen Militärs auf die Drohung der ECOWAS, notfalls einzumarschieren, um die demokratische Ordnung wiederherzustellen. Es stehen sich gegenüber. Auf der einen Seite die Westafrikanische Wirtschaftsunion ECOWAS, unterstützt von den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union. Auf der anderen Seite Niger, Mali, Burkina Faso und Guinea. Alle ebenfalls von einem Militärputsch gebeutelt und als Mitglieder der ECOWAS suspendiert. Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Und ich möchte in dieser Weltzeit etwas dazu beitragen, zu verstehen, warum es diesen tiefen Riss gibt unter den westafrikanischen Staaten. Seit dem Putsch ist Folgendes passiert. Die Staatengemeinschaft ECOWAS hat scharfe Sanktionen gegen Niger verhängt und will eine Eingreiftruppe für einen möglichen Einsatz gegen Niger zusammenstellen. Eine Delegation des ECOWAS-Parlaments soll nach Niger, um mit der Militärführung zu sprechen. Was sich seitdem an diesem Wochenende getan hat, dazu habe ich vor der Sendung unseren Korrespondenten für Nordwestafrika, Stefan Ehlert, gefragt. Zunächst wollte ich von ihm wissen, wie die aktuelle Lage ist.
Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass es Signale in zwei Richtungen gibt. Einerseits entgegenkommende Junta gegenüber den Verhandlungspartnern, den möglichen der ECOWAS. Es heißt, von Seiten einer Delegation, die gestern Junta-Chef Tchani getroffen hat, eine nigerianische Delegation von Geistlichen, dass Tchani zu Gesprächen bereit sei. Und tatsächlich hat er diese Delegation auch getroffen. Das ist ein positives Zeichen. Das zweite positive Zeichen der Junta war, dass sie einen Arzt vorgelassen haben bei dem abgesetzten Präsidenten Bazoum. Da machte man sich große Sorgen über mangelnde Ernährung, mangelnde medizinische Versorgung etc. Der sitzt ohne Klimaanlage im Keller der Präsidialresidenz. Optimal geht es ihm nicht, aber den Umständen entsprechend gut, hat der Arzt dann gesagt. Das waren sozusagen positive Anzeichen. Negative gab es auch. Die Junta hat ganz klar erklärt, keinen großen Wert auf Verhandlungen legen zu wollen, weil sie wiederum erklärt hat, den Präsidenten vor Gericht stellen bzw. aburteilen zu wollen wegen Hochverrats. Darum geht es aber der ECOWAS gar nicht mehr, Herrn Bazoum, den Präsidenten, den Amtierenden wieder einzusetzen, sondern den frei zu bekommen. Wenn die Junta dann gleichzeitig erzählt, sie wolle den aber aburteilen, dann sind das zwei diametral entgegengesetzte Forderungen. Wir haben uns also politisch nicht groß weiter bewegt. Die militärische Option scheint derzeit vom Tisch zu sein, aber politisch ist kaum Bewegung drin.
Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Präsidenten Bazoum, den die Militärmachthaber wegen Hochverrats belangen wollen. Worauf stützen Sie das? Was ist da für eine Beweislage?
Naja, er habe Kontakt gehabt mit ausländischen Staatschefs und mit Verantwortlichen internationaler Organisationen. Das ist klar, der hat sogar der Washington Post ein Interview gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Er hatte Kontakte gehabt aus seinem Keller heraus. Ich glaube, er hat sie immer noch. Er hat eine Tochter in Paris, die regelmäßig sagt, wie es ihrem Vater geht oder auch ihrem Bruder, der wohl dringend medizinische Behandlung braucht. Also man kann sich da alles Mögliche zusammenstricken. Er war Präsident, ist abgesetzt worden, jetzt ist er festgesetzt. Die Junta ist jetzt fast 3 Wochen an der Macht. Irgendwann muss die Junta ja auch mal sagen, warum sie ihn festsitzt die ganze Zeit. Und gestern Abend hieß es im Fernsehen, man habe also jetzt genügend Beweise gefunden, um ihn anklagen zu können. Also substanziell, keine Ahnung, ob da was vorliegt.
Herr Ehlert, noch mal ganz kurz zu dieser Delegation muslimischer Geistlicher aus Nigeria, die mit den Vertretern des nigerischen Militärs gesprochen haben. Wie kann man das einordnen, beurteilen, bewerten?
Naja, das ist eigentlich eine, also zumindest kulturell recht stark integrierte Region, Nordnigeria und der Niger. Auch wenn da unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, es gibt sogar Intermarriages, also Paare, es gibt einen sehr regen Handel, es gibt unglaublich viele Märkte auf beiden Seiten der Grenze, es ist wirtschaftlich verflochten. Und auch religiös gibt es also eine Bewegung, eine Salafi-Bewegung, muslimische Reformer mit einem charismatischen Führer, der gestern eben auch vorgelassen wurde bei Junta-Chef Chani. Und die verfügen über einen gewissen Einfluss, sind aber keine Repräsentanten der ECOWAS, keine politischen Repräsentanten. Insofern war da eine Möglichkeit, unterhalb der politischen Ebene Gespräche zu führen. So ist das einzuschätzen. Man sucht immer nach möglichen Vermittlern, nach möglich einflussreichen Persönlichkeiten. Und Nelson Mandela lebt nicht mehr und Kofi Annan auch nicht. Dann war das vielleicht die Wahl.
Aber es ist keine Delegation der ECOWAS, ja? Habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube, sie sind mit Genehmigung des nigerianischen Präsidenten Tinubu aufgebrochen. Ganz ohne geht das nicht. Und ich würde mal sagen, vielleicht nicht als seine Emissäre, aber auch nicht ganz ohne sein Gutheißen. Und das war auch der anderen Seite klar. Man wird auf irgendeiner Weise miteinander sprechen müssen. Und sei es nur, damit die Junta sozusagen Verständigungsbereitschaft nach außen signalisiert, während sie innen Fakten schafft. Hat sie ja getan. Sie hat eine komplette Regierung gebildet. Sie scheint dabei zu sein, auch militärisch sich ein wenig vorzubereiten, falls es dann doch zu einem Angriff kommen sollte. Und es gibt immer wieder Propagandaaktionen gegenüber der Bevölkerung. Natürlich, man wettert gegen die Sanktionen, die seien inhuman und illegal, hieß es gestern auch in einer Fernsehansprache. Es gab am Wochenende Veranstaltungen im Stadion wieder, Kulturveranstaltungen, wo man getrommelt hat für die Junta und für einen Kurswechsel weg vom Westen hin in eine unabhängige Form der Staatsführung.
Soweit Stefan Ehlert, unser Korrespondent für Nordwestafrika, über die Lage in Niger. Ich habe vor der Sendung auch mit Paolo Carnuschi von dem International Rescue Committee gesprochen. Das ist eine internationale Hilfsorganisation für Flüchtlinge und Kriegsopfer. Paolo Carnuschi ist der Landesdirektor für Niger mit Sitz in Niamey. Ich habe ihn als erstes gefragt, ob er und seine Mitarbeiter nach wie vor in Niger sind.
Yes, I am currently in Niamey, in the capital here in Niger.
Ich bin aktuell nach wie vor in Niamey, der Hauptstadt von Niger. Wir arbeiten auch weiter normal wie bisher und haben auch keine Mitarbeiter evakuiert. Daran haben wir gar nicht gedacht, denn unser Auftrag besteht ja darin, in Krisengebieten unsere Arbeit weiter zu tun, selbst dann, wenn unsere Sicherheit nicht gewährleistet ist und Krieg droht.
Was können Sie uns über die Menschen im Niger sagen? Wie geht es ihnen angesichts der aktuellen Situation? Wie sieht ihr Alltag aus?
In daily life feels business as usual in some way. People are moving around, shops are open.
Der Alltag ist wie immer. Das Leben geht erstmal so weiter. Man sieht Menschen auf den Straßen, die Geschäfte sind geöffnet und die Unternehmen produzieren. Aber auf den zweiten Blick erkennt man die Veränderungen. Durch die Sanktionen von ECOWAS kommt es immer häufiger zu Stromausfällen. Denn Nigeria hat den Stromexport nach Niger gestoppt. Es fehlt an Bargeld. Der Zugang zu Bankkonten und Ersparnissen wird erschwert. Die Menschen können keine Transaktionen abwickeln. Hinzu kommt eine steigende Inflation. Die Preise für Grundnahrungsmittel sind enorm gestiegen. Wir merken das, weil mehr Menschen zu uns kommen. Neben diesen materiellen Auswirkungen gibt es aber auch noch die psychischen. Das erfahren meine Mitarbeiter immer wieder. Die Menschen sind besorgt. Sie spüren diese Unsicherheit. Was kommt als nächstes? Welche Situation erwartet uns, wenn es zu einer militärischen Intervention kommt? Vielleicht gerade deshalb versuchen sie, ihr normales Leben so gut wie möglich fortzusetzen.
So, people are concerned, but as best as possible continuing with life as normal.
Gilt das, was Sie gerade beschrieben haben, auch für die Landbevölkerung? Denn Niger ist ja ein Agrarstaat. Mehr als 80% der Bevölkerung leben von der Landwirtschaft. Bemerkt man weg von der Hauptstadt etwas von dem Ausnahmezustand?
Die Menschen im gesamten Land spüren gerade die ökonomischen Sanktionen. Das erzählen sie unseren Mitarbeitern immer wieder. Auch auf dem Land fällt Strom aus, die Preise steigen und es gibt Liquiditätsprobleme. Es fehlt an Cash. Das verunsichert die Menschen sehr. Demonstriert wird in den Städten, allen voran in der Hauptstadt Niamey, nicht auf dem Land. Doch alle suchen Halt, indem sie versuchen, ein normales Leben aufrechtzuerhalten.
Sie erwähnten gerade die Demonstrationen. Können Sie sagen, wer demonstriert? Wir haben in den Nachrichten gesehen, wie tausende Nigra russische Fahnen schwenkten. Was wissen Sie darüber?
Ich bin nicht wirklich geeignet, diese Frage zu beantworten. Was ich sagen kann, uns haben diese russischen Fahnen auf den Demonstrationen überrascht, denn wir haben vor dem Putsch keine sichtbare Zuneigungsbekundung für Russland wahrgenommen. Aber das besagt nichts. Bei mehr als 20 Millionen Einwohnern können wir nicht sagen, ob die Meinung derer, die hier in Niamey demonstriert haben, von allen geteilt wird.
Das leuchtet ein. Ich bleibe bei den Menschen. Niemand von ihnen will Krieg. Alle wollen Frieden. Gleichzeitig leben sie in Armut, sehen die korrupten Eliten und sehen auch, dass sich nichts verbessert hat seit Jahrzehnten. Vielleicht, so denken sie, bringt ein solcher Putsch irgendetwas in Bewegung, führt zu Veränderungen. Schlimmer als jetzt kann es ja nicht werden. Beobachten Sie sowas auch im Alltag?
Was wir momentan beobachten, ist komplex und hat eine gewisse innere Dynamik. Es gibt einige gute Experten hier, die sagen, dass die Unterstützung für den Putsch groß ist und ihn mit vorangetrieben hat. Aber wir können das nicht überprüfen, keine Umfragen machen oder Ähnliches, um es genauer zu wissen. Doch gleichgültig, wie sich die politische und regionale Situation entwickelt, für uns als humanitäre Organisation und für unsere Partner ist entscheidend, dass wir in unserer Arbeit nicht behindert werden, dass wir den Menschen hier weiter humanitär helfen können, auch in einem unsicheren und fragilen Umfeld. Das ist extrem wichtig, denn in Niger gibt es mehr als 4 Millionen Menschen, die ohne humanitäre Unterstützung nicht leben können. Und zusätzlich leben in Niger mehr als 600.000 Geflüchtete. Viele von ihnen sind Binnenflüchtlinge. Geschlossene Grenzen und Sanktionen, die lang anhalten, könnten dazu führen, dass wir ihnen nicht mehr helfen können. Den Menschen, die so eine Unterstützung am meisten brauchen.
Paolo Canuschi war das von dem International Rescue Committee. Er ist Landesdirektor der Organisation für Niger mit Sitz in Niamey. Niger ist wie auch Mali und Burkina Faso eine ehemalige französische Kolonie. Das ist nicht unwichtig, wenn man versucht, den tiefen Graben zwischen den westafrikanischen Staaten zu verstehen, von denen einige, wie Nigeria oder Ghana, zu britischen Kolonien gehört haben. Welchen Anteil hat der Hass auf die ehemalige Kolonialmacht Frankreich an dem Putsch in Niger? Immerhin haben Demonstranten unmittelbar nach dem Putsch in Niger französische Fahnen verbrannt. Unser Reporter Burkhard Birke schaut sich die Beziehung zwischen Frankreich und seinen ehemaligen westafrikanischen Kolonien an und er beginnt seine Reportage mit den wütenden Demonstranten vor der französischen Botschaft.
Die Bilder hatten Symbolkraft. Nach dem Militärputsch im Niger attackierten wütende Demonstranten die französische Botschaft, verbrannten französische Fahnen und schwangen zum Teil russische. Die Botschaft war klar, auch wenn die Proteste womöglich von den neuen Machthabern in Niamey inszeniert waren. Wir haben genug von der Bevormundung durch die einstige Kolonialmacht. Keine Frage, nicht nur im Niger, der buchstäblich letzten halbwegs demokratischen Bastion in der Sahelzone, auch in den bereits von Militärs regierten Nachbarländern Burkina Faso und Mali muss die frühere Kolonialmacht Frankreich als Sündenbock herhalten.
Dieses Gefühl der Verdrossenheit, die Suche nach einem Sündenbock, das richtet sich doch ganz selbstverständlich gegen die alte Kolonialmacht Frankreich. Und Frankreich wollte auch stets militärisch eingreifen im Rahmen der Operationen Barkhane, Serval und Epervier. Folglich wird Frankreich die Last all dessen tragen, was schiefläuft.
Analysiert Sylvie Brunel, Professorin an der Universität Paris. Epervier war der Name des Militäreinsatzes von 1986 bis 2014 im Tschad, um dort den Vormarsch von Verbänden aus Libyen zu stoppen. Serval und Barkhane waren und sind die Militäroperationen gegen Dschihadisten von Al-Qaida und des Islamischen Staates, vor allem in Mali, aber auch im Niger. Einsätze, an denen sich auch andere Nationen, auch Deutschland, zeitweise beteiligt haben und immer noch beteiligen. Barkhane löste Serval, den ersten Militäreinsatz in Mali, ab, der 2013 vom französischen Präsidenten François Hollande mit den Worten lanciert wurde:
La France n'a pas vocation à rester au Mali. Nous avons en revanche un objectif.
Frankreich hat kein Mandat, in Mali zu bleiben. Wir haben ein Ziel. Wenn unsere Mission beendet ist, soll Mali sicher sein, über legitime Institutionen verfügen, Wahlen abhalten und es darf keine Terroristen mehr geben, die Mali bedrohen.
Et qu'il n'y ait plus de terroristes qui menacent l'intégrité du Mali.
La France Afrique, das französische Afrika, ist nach wie vor ein Begriff. 120 Millionen Afrikaner sprechen Französisch und die frühere Kolonialmacht hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie sich die Verbindung zu den Anfang der 1960er Jahre in die Unabhängigkeit entlassenen Kolonien in besonderer Weise zunutze machen wollte. Charles de Gaulle, der damalige Präsident, gründete seinerzeit die Communauté, eine Art Staatenverbund. Eine gemeinsame Währung, der CFA-Franc, wurde eingeführt. Die Geldpolitik und den Wechselkurs bestimmte über Jahrzehnte die Banque de France, die französische Zentralbank. Erst in den letzten Jahren begann die Politik in Paris umzudenken, auch vor dem Hintergrund des wachsenden Einflusses von China und Russland auf dem Kontinent, auch und gerade in der Sahelzone. Präsident Emmanuel Macron hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit andere Töne angeschlagen.
Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent, parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France.
Sagte Macron in einer Rede vor Studenten im Jahre 2017 in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso. Macron strebte nach einem neuen partnerschaftlichen Ansatz im Umgang mit den früheren Kolonien, versprach die Rückgabe von geraubten Kulturgütern und baute die Militärpräsenz weiter ab. Von 10.000 im Jahr 2013 ist die Zahl der fest stationierten französischen Streitkräfte in den Ländern der Sahelzone auf 3.000 geschrumpft. Dazu muss man allerdings noch die 1500 Spezialeinsatzkräfte gegen den Terrorismus im Niger und die 1000 im Tschad dazuzählen. In diesen Ländern, wie in Mali und Burkina Faso, unterhält Frankreich noch immer strategische Militärstützpunkte.
Le premier problème de la présence militaire française.
Die militärische Präsenz Frankreichs in Afrika ist zunächst ein Problem der Demokratie. Die Afrikaner mussten sie immer als ein Erbe hinnehmen, wurden aber nie gefragt, ob sie sie wollen. Es gab keinen demokratischen Prozess. Die Menschen verstehen nicht, warum das französische Militär da ist.
Sagt Ousmane Diaye, Afrika-Experte vom Fernsehsender TV5 Monde. In der Tat hat sich die Einstellung der enorm gewachsenen Bevölkerung in der Sahelzone im Laufe der Jahre gewandelt. Neue Spieler sind auf die Bühne der Sahelzone getreten, namentlich Ableger von Al-Qaida und des Islamischen Staates. Um die Bevölkerung dort, aber auch um sich selbst zu schützen, hatte Paris deshalb den Islamisten in der Region den Kampf angesagt. Der Erfolg der verschiedenen Einsätze ist mehr als zweifelhaft. Putschisten regieren in Mali, Burkina Faso und jetzt im Niger nach einem Staatsstreich gegen den halbwegs demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum. Ein Staatsstreich, von dem Paris völlig überrascht wurde. So viel also zu Stabilisierung und Demokratisierung. In den gut 60 Jahren der Unabhängigkeit war Paris nie zimperlich, wenn Autokraten und Diktatoren in den afrikanischen Staaten französische Interessen wahrten. In Frankreichs Ex-Kolonien in der Sahelzone ging es freilich stets auch um wirtschaftliche Interessen, in erster Linie um Bodenschätze. Fünf Staaten, Mauretanien, Niger, Mali, Burkina Faso und der Tschad, zählen mittlerweile gut 100 Millionen Einwohner auf einer Fläche so groß wie Frankreich, Deutschland und Belgien zusammengenommen. Alle Länder sind bettelarm, liegen am Ende des Weltentwicklungsindexes, waren und sind auf die Unterstützung von Entwicklungshilfe angewiesen, die Frankreich im Zuge der jüngsten Machtübernahmen durch Militärs in Burkina Faso und im Niger eingestellt hat. Das trifft die Menschen hart und schürt auch die Aversion gegen Frankreich, glaubt Sylvie Brunel von der Universität Paris.
au développement extrêmement importante au Niger, mais c'est vrai que c'est un pays.
Der Niger erhielt sehr umfangreiche Entwicklungshilfe, aber das Land ist völlig ausgelaugt. Die Hälfte der Bevölkerung ist unter 15. Diese jungen Leute suchen eine Zukunft und bekommen sie nicht, weil die klimatischen Voraussetzungen mit dem tropisch trockenen Klima extrem schwierig sind. Nur ein Zehntel der Fläche kann landwirtschaftlich genutzt werden. 80% der Bevölkerung, meist Hirten, leben auf dem Land, aber die Böden sind ausgelaugt und die Klimakatastrophen mehren sich.
Der afrikanische Kontinent, speziell die Sahelzone, ist längst zum Schauplatz der Auseinandersetzung zwischen Russland und China einer und der westlichen Welt andererseits geworden. Dabei sieht die alte Kolonialmacht Frankreich wie der große Verlierer aus.
So die Einschätzung unseres Reporters und Frankreich-Kenners Burkhard Birke über den Sündenbock Frankreich und das lange Erbe der Kolonialzeit in der Sahelzone. Ein Akteur und der Gegenpart im Konflikt mit Niger, Mali und Burkina Faso ist die Westafrikanische Wirtschaftsunion ECOWAS. Sie macht gegen die Putschisten der Region mobil. Warum tut sie das? Das möchte ich wissen von Antonia Witt. Sie leitet eine Forschungsgruppe beim Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und die Forschungsgruppe berührt ganz direkt unser heutiges Thema. Hallo, Frau Witt.
Hallo, Frau Wohlan.
Frau Witt, Sie untersuchen afrikanische Regionalorganisationen wie die ECOWAS. Und Sie sagen, diese Organisationen sind zu zentralen Akteuren bei der Herstellung und Erhaltung von Frieden und Sicherheit auf dem afrikanischen Kontinent geworden. Doch bei vielen Menschen in Afrika ist die ECOWAS ein Feindbild. Viele der Staatschefs dort seien korrupt, heißt es. Sie achten nicht die Bürgerrechte und seien weit davon entfernt, demokratischen Ansprüchen zu genügen. Was davon stimmt denn nun?
Ja, es stimmt beides. Die ECOWAS ist eine zwischenstaatliche Organisation für Westafrika, die als Mandat hat, sich eben um Frieden und Sicherheit in der Region zu kümmern und auch für den Erhalt von verfassungsmäßiger Ordnung und eben demokratischen Strukturen in ihren Mitgliedstaaten. Und das hat sie in letzter Zeit tatsächlich auch konsequent umgesetzt, wenn auch eben nicht auf unumstrittene Art und Weise. Deswegen stimmt eben die andere Beobachtung auch, dass es eine Organisation ist, die zwar rechtlich eben das Mandat hat, dass sie aber bei der Umsetzung dieses Mandates immer mehr auch auf gesellschaftliche Kritik stößt, wenn nicht gar richtige Ablehnung, dass sie lokal häufig als eine Organisation wahrgenommen wird, die sich eben vor allen Dingen um die Belange der Staats- und Regierungschefs kümmert und nicht so sehr um die Bevölkerung und um deren alltägliches Leben und dass sie eben auch demokratische Standards nicht in einer konsequenten Art und Weise einfordert, sondern dass sie mal hier, mal da, und zwar aus Eigeninteressen eben auch ein Auge zudrückt, wenn amtierende Staats- und Regierungschefs die demokratischen Standards brechen.
Sie forschen ja von unten. Ihr Ansatz ist es halt, mit den Menschen in den Ländern zu sprechen und von da sozusagen halt ihre Erkenntnisse wissenschaftlicher Art aufzubauen. Was erfahren Sie, wenn Sie mit den Menschen sprechen, ganz konkret? Was werfen Sie der ECOWAS zum Beispiel vor oder der Afrikanischen Union?
Also die Perspektiven der sagen lokalen Bevölkerung auf AU und ECOWAS sind tatsächlich davon geprägt, dass diese beiden Organisationen als sehr, sehr entfernte Organisationen wahrgenommen werden, als Organisationen, die im alltäglichen Leben nicht vorkommen und die dann plötzlich auftreten, wenn es in einem Land zu einer politischen Krise kommt, zu einem, wie jetzt im Falle des Nigers zum Beispiel, zu einem Putsch, dass sie dann sehr, sehr plötzlich mit Forderungen auftreten und davor aber lange Zeit nicht präsent waren. Dass sie zum Beispiel, das ist eine Kritik, die man sehr stark auch aus den Sahelländern hört, dass sie bisher keine effektiven Antworten auf die Gewalt im Sahel hatten, dass sie auch hinsichtlich der sozioökonomischen Krisen, in denen die meisten Sahelländer stecken, auch wenig zu bieten hatte bisher, dass sie sich also bislang sehr wenig tatsächlich um die Belange der Bevölkerung gekümmert hat. Es gibt dieses, vor allen Dingen im frankophonen Westafrika, sehr, sehr geflügelte Beschreibung als Syndicat des Chefs d'État, also als eine Art Gewerkschaft für Staatschefs. Das ist sozusagen die gängige Wahrnehmung dieser Organisation.
Sie haben das Stichwort schon erwähnt, die französischsprachigen Länder in Westafrika. So wie ich es wahrnehme, gibt es tatsächlich eine Spaltung innerhalb dieser Organisation. Auf der einen Seite sind die, die aus dem englischsprachigen Raum kommen, die mehr dem Westen zugeneigt scheinen, und die ehemaligen französischen Kolonien. Stimmt das? Geht da ein tiefer Riss durch Westafrika?
Wir sehen tatsächlich seit dem Putschen in Mali, Burkina, Guinea und jetzt eben auch dem Niger, dass die ECOWAS gespalten ist. Diese vier Staaten sind im Moment suspendiert. Sie haben aber auch eben einen politischen Kurs eingefahren, der ja gegen die Normen dieser Regionalorganisation gerichtet ist. Gleichzeitig lässt sich das nicht alleine sozusagen durch die frankophone, anglophone Orientierung oder eben den Hintergrund erklären. Wir sehen ja auch unter den 11 Mitgliedstaaten der ECOWAS sind auch noch frankophone Staaten, allen voran eben der Senegal, die zum Beispiel die aktuelle Reaktion jetzt der ECOWAS auf den Putsch in Niger auch sehr, sehr stark unterstützen. Grundsätzlich gab es schon historisch immer ja Reibungen zwischen dem frankophonen Block und dem anglophonen. Das hat was damit zu tun, dass eben die frankophonen Staaten seit der Unabhängigkeit viel, viel stärker weiterhin mit Frankreich verbunden waren politisch und auch sich stark an Frankreich auch international eben orientiert haben, während die anglophonen Staaten stärker versucht haben, eine westafrikanische Gemeinschaft zu schaffen, die in dem Fall tatsächlich auch westafrikanisch dominiert ist, vor allen Dingen nigerianisch. Und das hat sozusagen zu Reibungen auch zwischen den franco- und den anglophonen Staaten geführt.
Warum reagiert denn die ECOWAS jetzt im Moment in diesem Konflikt rund um Niger, um den Putsch in Niger, so dezidiert gegen den Putsch? Woher kommt dieser vehemente Einsatz für, so scheint es für uns, demokratische Strukturen?
Also für die ECOWAS ist dieser erneute Putsch in der ECOWAS-Region tatsächlich eine existenzielle Krise. ECOWAS ist mit diesem erneuten Putsch an einem Scheideweg, in dem tatsächlich, glaube ich, entschieden wird, wie und ob überhaupt diese Organisation als solche in Zukunft existieren wird. Ich hatte es erwähnt, dass es sozusagen in den Statuten dieser Organisation eine sehr klare politische Norm gegen Verfassungsbrüche und sagen nicht verfassungskonforme Regierungswechsel gibt, also Putsche im umgangssprachlichen Sinne und eben für demokratische Normen. Es ist aber auch eine Organisation, deren primäres Ziel natürlich die Stabilität in der Region ist. Und nun ist das vierte Mitgliedsland mit Niger eben nach Mali, Burkina Faso und Guinea-Conakry das vierte Land, was durch einen Putsch zur Unruhe gekommen ist. Und die Befürchtung der ECOWAS ist, dass das eben ja sich weiter sagen die Region destabilisieren würde. Das heißt, wenn dieser Putsch jetzt nicht umgekehrt wird oder ihm eben Einhalt geboten wird, dann ist die Gefahr, dass sich auch die Instabilität eben auf die weitere Region ausweitet.
Soweit Antonia Witt vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung über die Rolle der ECOWAS in Westafrika und was diese im Konflikt mit Niger bewirken kann. Das war die Weltzeit heute. Morgen im Podcast geht es um Afghanistan, 2 Jahre nach der Machtübernahme der Taliban. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.